Liebe Freunde, herzlich willkommen zum Into Your Power Podcast. Dein Podcast, der dich in deine innere Stärke, deine Kraft und deine Balance bringt. Mein Name ist Christian Gärtner und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit nimmst, meinen Podcast anzuhören. Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst und jede Woche spannenden und frischen Content für deine persönliche Weiterentwicklung hören möchtest, dann abonniere diesen Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß und erkenntnisreiche Momente mit der heutigen Folge. Liebe Freunde, herzlich willkommen im Into Your Power Podcast. Und heute darf ich euch einen Mann auf der anderen Seite hier vorstellen. Hier, ihr YouTuber, ihr seht ihn schon im Bilde, den ich persönlich bis vor ein paar Minuten noch nie gesprochen hatte. Und dennoch weiß ich schon ein bisschen mehr über ihn, als er auf jeden Fall über mich. Schauen wir mal, wie wir in diesem Gespräch hier uns weiter kennenlernen. Ich habe nämlich ein Buch von ihm gelesen vor ein paar Wochen und das ist auch eine ganz witzige Geschichte. Ich war auf dem Rückweg einer meiner Seminare, bin im Buchladen gewesen, lieber Matthias, da siehst du mal, wie deine Bücher auch verbreitet werden, und zwar am Bahnhof in Offenbach war es, glaube ich, und in einer Bahnhofbuchhandlung stand dann dieses Buch mit dem Titel Der Feind in meinem Kopf. Und liebe Hörer, ihr wisst, dass ich mich mit diesen Themen fast täglich auseinandersetze, habe gedacht, das ist genau das richtige Buch für mich. Und so bin ich auf Matthias Hammer gestoßen. Matthias studierte Psychologie in Tübingen, Chicago und New York. Es folgte eine Ausbildung an der Tübinger Akademie für Verhaltenstherapie. Er leitete lange Jahre eine Rehabilitationsabteilung des Rudolf-Sophien-Stifts in Stuttgart. Seit 2013 hat er eine eigene Praxis für Verhaltenstherapie. Zudem Ausbildung in Stressmanagement an der Roosevelt University in Chicago, Leitung wissenschaftlicher Studien und zahlreiche Veröffentlichungen zu den Themen psychische Erkrankung, Achtsamkeit, Stressbewältigung und all das gibt natürlich Aufschluss darüber, dass er ein absoluter Experte in diesem Bereich ist. Er hält Vorträge und Fachtagungen und ist als Seminarleiter, Coach und Supervisor im Einsatz. Und deswegen, ich freue mich unglaublich auf das Gespräch, lieber Matthias. Herzlich willkommen im Podcast, Matthias Hammer.
Dankeschön.
Ja, Matthias, jetzt habe ich schon gerade, ich habe einfach den Buchrücken oder wie nennt man das nochmal hier, den Klappentext vorgelesen zu deiner Person von dem Buch, was ich gelesen habe. Und ich habe dir gerade im Vorgespräch auch schon gesagt, dass es mich unglaublich fasziniert hat, dieses Thema, was so vielfältig ist, auf gerade mal 150 Seiten runterzubrechen, ja, und so on point zu gehen. Vielleicht magst du einmal ganz kurz, weil wir wollen jetzt nicht das ganze Buch wiedergeben, aber vielleicht ganz kurz wiedergeben, was so die Hauptmessage deines Buches ist und wie du dazu gekommen bist, dieses Buch eigentlich zu schreiben.
Also die Hauptmessage ist ein Teil, wir tragen viele Anteile in uns. Wir tragen Anteile, die der gesunde Erwachsene, der mitbekommt, was läuft, und wir tragen viele alte Anteile in uns, die entstanden sind irgendwann, Kindheit, Jugend, was weiß ich, ich wurde vielleicht gemobbt auf dem Schulhof oder ich bin aufgewachsen bei einer Mutter oder Vater, die psychisch oder körperlich krank war. Und dann habe ich vielleicht gelernt als Jugendlicher oder Kind, Jugendliche, ich muss erwachsen sein, ich muss Verantwortung übernehmen, ich muss vielleicht meine Mutter unterstützen, ich muss die pflegen, ich komme nicht allein klar mit der Situation. Und dann entsteht was in meinem Kopf, und das habe ich in dem Buch eigentlich beschrieben vor allem. Wie entstehen diese inneren Anteile? Was können alle solche inneren Anteile sein? Und wie bestimmen die mein späteres Leben? Mhm. Wenn so ein, vielleicht wie so ein DVD-Programm, das eingelegt wird, ja, und wenn diese DVD läuft, der, sag mal, innere Kritiker oder dieser innere Anteil, der immer Verantwortung übernimmt für alles, dann laufe ich auf einer Schiene. Und diese Schiene bestimmt sozusagen die Situation. Und häufig sind diese Anteile ja einfach nicht mehr auf die Gegenwart bezogen. Wenn ich heute als 40-Jähriger, 50-Jähriger das Gefühl habe, ich muss immer verantwortlich sein für alles und jedes, dann nimmt mir das die Energie, dann macht mich das unflexibel und ich bin wie in so einem alten Programm gefangen. Mhm. Und was die Idee von dem Buch ist, wie kann ich diese Programme erstens bemerken, zweitens, wie kann ich diese Programme auch verändern lernen? Und wie komme ich raus aus dem, ich habe das dann so auch genannt, wie kann ich dann Update machen? Von so einem alten, gelernten Programm, wie kann ich die updaten, verändern und sozusagen anpassen an die Gegenwart, sodass ich jetzt und hier frei mich als erwachsener Mensch ja, bewegen kann und das tun, was mir heuer und heute wichtig ist. Das ist vielleicht so die Essenz.
Ja, ich weiß, ich habe schon in deinem Gesichtsausdruck gemerkt, als ich die Frage stelle, oh mein Gott, wie soll ich denn jetzt das Thema, was schon schwierig war, auf 150 Seiten in einer Hauptbotschaft zusammenfassen, ist ja schier unmöglich. Ja. Inwieweit ist das jetzt eine Thematik? Ich meine, das geht sehr stark in die persönliche Entwicklung rein, in Themen, die jetzt gerade, und wir haben es im Vorgespräch auch schon besprochen, die jetzt gerade auch sehr aktuell sind in Unterwicklung, in Unternehmen, aber vor allen Dingen auch im persönlichen Bereich, im Unternehmerbereich, wo es dann um Achtsamkeit geht, wo es um einfach um eine persönliche Entfaltung geht. Inwieweit hat das Studium und deine Tätigkeit als Psychologe tatsächlich dazu beigetragen, dich mit diesen Inhalten zu beschäftigen? Und inwieweit war das eher ein Weg, den du vielleicht auch privat für dich gegangen bist?
Also ich glaube, es kommt beides zusammen. Der erste Punkt war, ich habe mich seit 95, 94 um den Dreh rum mit dem Thema Achtsamkeit intensiv persönlich beschäftigt. Habe angefangen mit Übungen, Meditation, haben verschiedene Achtsamkeitslehrer da aufgesucht. Und, das war für mich einfach ein persönlicher, wichtiger Entwicklungsschritt. Habe gemerkt, mir tut es gut für mein persönliches Leben. Und zur damaligen Zeit im klinischen Kontext war Achtsamkeit noch nicht bekannt. Und ich glaube, ein wenig Unternehmen wurde das Thema Achtsamkeit, hat das überhaupt eine Rolle gespielt. Das war irgendwie so ein bisschen in der ESO-Ecke, das war irgendwie ein bisschen nur komisch. Und eigentlich erst durch die Arbeit von Jon Kabat-Zinn oder auch im klinischen Bereich durch Mascha Linehan und verschiedene andere ist das wirklich eine Methode geworden, die Standard. Und wenn man heute in eine Klinik geht, in eine psychosomatische Klinik oder eine Kur, wird man um das Thema Achtsamkeit nicht herumkommen. Oder ich denke, auch die meisten Psychotherapeuten arbeiten mit diesen Methoden. Und das heißt, für mich war aus der persönlichen Entwicklung mich dann auseinandersetzen mit all diesen fachlichen Ansätzen. Und das war natürlich eine spannende Zeit, wo einfach ganz viel an Kenntnis, an Ansätzen entwickelt worden sind, wie kann ich mit dem arbeiten. Und da hat mein Beitrag versucht zu leisten. Und ein kleiner Beitrag ist jetzt vielleicht in diesem Buch, diese Verbindung von Achtsamkeit und Arbeit mit diesen inneren Anteilen. Das ist so, glaube ich, vielleicht das Besondere, diese Verknüpfung herzustellen, wie kann ich Achtsamkeit verknüpfen mit der Arbeit mit dem Kritiker, mit dem Antreiber oder mit so inneren Katastrophisierer, das hat er geschrieben.
Ich habe vor ein paar Wochen habe ich ein Webinar zum Thema Selbstdruck gemacht, also wie Selbstdruck entsteht und woher das kommt, weil ich selber aus meinem persönlichen Leben da sehr viel drüber sagen kann. Ich war immer jemand, der sehr ehrgeizig war, hinter Zielen her war und sich oft selber auch so viel Stress gemacht hat, dass mich das in meiner Leistung dann tatsächlich auch blockiert hat. Ja, also die großen Ziele waren dann irgendwann nicht mehr nur große Ziele, sondern waren vor allen Dingen Druck. Und heute weiß ich aufgrund von Achtsamkeit, aufgrund von Reflexion und so weiter, dass es auch viel damit zu tun hatte, dass ich durch die Leistung, die ich bringen wollte, Anerkennung eigentlich haben wollte von Familie, von Freunden und so weiter. Ja. Und ich glaube, dass und in dem Zusammenhang hatte ich auch dann über deine Anteile gesprochen, weil ich am Tag vorher genau dieses Buch gelesen hatte und hatte dann darüber gesprochen und alle meinten irgendwie so, oh, das kenne ich und wow, das habe ich auch schon gehabt und so weiter. Und in deinem Buch kann man ja sogar einen Test machen, welcher Anteil da am meisten hervorsticht. Wie bist du auf diese inneren Anteile gekommen? Also ich meine, es gibt mehr Literatur dazu, es gibt mehr Leute, die sich damit beschäftigt haben, aber wieso sagst du, es gibt genau diese fünf?
Also das eine ist, das ist klinische Erfahrung. Also ich arbeite mit Menschen, wo ich so den Eindruck habe, das sind die Hauptanteile. Ich schreibe aber in dem Buch ja auch, da gibt es ganz individuelle Ausprägungen. Ich glaube, man muss sich nicht in diese Kategorie Verhalten, aber ich glaube, ganz viele Menschen können sich darin wiederfinden. Und das, was du jetzt vorher beschrieben hast, ich glaube, einen inneren Antreiber haben wir so gut wie alle in uns. Also wir leben in einer Leistungsgesellschaft, also gepusht. Also ob schon in der Schule das anfängt oder wenn man halt in den Sportverein geht, wie schnell geht es um Leistungsorientierung, wie schnell geht es um Ergebnisse, um Vergleichen. Das heißt, wir haben an ganz vielen Stellen schon ganz früh gelernt, okay, pushen. Und da muss man natürlich an der Stelle auch nochmal gucken, okay, dann pushe ich sozusagen, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr so richtig wohlfühle, dass es vielleicht gar nicht mehr meine Ziele sind, hinter denen ich, wie es mir persönlich wichtig ist, sondern es kommt eher von außen und ist sozusagen, ich fange an, mich zu vergleichen und sehe mich eher mit der Brille von dem Trainer oder dem Lehrer, aber ich verliere so ein bisschen zu dem Kontakt, was ist mir eigentlich wichtig. Mhm. Ja, deshalb glaube ich, den Antreiber haben so gut wie in westlichen Leistungsgesellschaften so gut wie alle. Mhm. Ich finde es oft so. Also so diese kleine Übung mal kurz innehalten mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, sagen, Moment mal einfach sein. Wir müssen jetzt gerade nichts leisten. Es ist für einen Moment in Ordnung so. Ja? Und Sie können auch Ihren inneren Antreiber oder Kritiker vielleicht einen kurzen Moment, darf da beiseite treten und wir müssen hier nichts tun oder leisten. Und ich erlebe es bei ganz vielen Menschen.
Ja.
Es zieht Entspannung ein. Ich sage, oh, okay. Das gibt's auch, diese Erfahrung. Mhm. Ja, allein dieses sich erlauben, für einen Moment nur zu sein, ist für viele fremd, ungewohnt. Mhm. Ja, viele in ihrem eigenen Haushalt kommen nach Hause und denken, das muss ich machen, das muss ich machen, da ist noch unaufgeräumt und dort muss noch dies. Das heißt, auch da in ganz vielen Kontexten läuft dieser innere Antreiber hochautomatisiert. Wir merken den gar nicht mehr. Die Idee jetzt hier ist natürlich, das zu bemerken. Und wie kann ich diesem Programm auch sagen, hallo, Moment, Pause, ich erledige das da und da.
Ja, also ich kann das 100% nachvollziehen und auch immer wieder in meinen Coachings und Trainings geht es tatsächlich um diese Fähigkeit zu sein, um auch die Emotionen, die wir haben, wahrzunehmen und nicht einfach, was wir auch durch unsere Geschichte, durch unsere Gesellschaft und so weiter ganz oft für Situationen haben, dass Emotionen in uns festgefahren sind, festsitzen, die nicht mehr rausgelassen wurden, ob es als Kind war, Jugendlicher oder auch im Erwachsenenalter, wo es dann einfach darum geht, auch in dem Moment diesen Ausbruch der Emotionen mal wahrzunehmen und ihn halt nicht zu bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sondern einfach zu sein. Das ist, ja, also ich finde das großartig, dass es immer mehr Menschen gibt, so wie du auch, die sagen, hey, ich übernehme Verantwortung und ich muss die Menschen aufklären darüber, weil sonst, wenn das so weitergeht mit unserer Gesellschaft im Sinne von, dass wir eben diese Dinge nicht wissen, dann werden sich auch viele Probleme einfach nicht lösen. Was glaubst du, warum sich das so zugespitzt hat im Sinne von, es gibt ja schon ganz viele alte Lehren, ob es den Buddhismus gibt, verschiedene religiöse Lehren, dann gibt es Bewegungen wie sagen wir mal, ja, allgemein so dieses Thema der Spiritualität, nenne ich es jetzt mal, ja, die schon hunderte, Jahrtausende Jahre alt sind und die Alchemie zum Beispiel auch, ja. Also all diese Lehren und Wissenschaften, die schon so alt sind, dass sie sich in der heutigen Zeit erst wieder durchkämpfen müssen, bis sie ins Bewusstsein kamen. Und vor ein paar hundert Jahren waren die im Bewusstsein der Menschen drin. Was glaubst du, wieso das so gekommen ist?
Also ich glaube, dass viele Menschen diese Sehnsucht danach haben. Also wir haben in unserer, du sagst es auch mal so, westlichen Leistungsgesellschaft vielleicht auch manchmal den Kontakt verloren zu uns, zu unserem Erleben, zu dem, zu diesem direkten Hier und Jetzt Erleben, das schon immer irgendwo anders sind, vielleicht auch mit irgendwelchen gedanklichen Sorgen. Wir sind so ein bisschen eher, glaube ich, auf einer mentalen Ebene unterwegs. Und da wieder in Kontakt zu mir selber zu kommen und diesen eigenen inneren Raum von Erleben wahrzunehmen, ist was wir nirgends mehr so richtig lernen. Mhm. Und sobald ich eben mit diesem inneren Raum von Erleben in Kontakt komme, ist eines, was eben relativ schnell auftaucht, das sind die Anteile, die in diesem Feind im Kopf. Ich krieg den Antreiber irgendwann mit. Ich kriege vielleicht die kritische Stimme mit, die mir sagt, du musst attraktiver sein, du musst vielleicht intelligenter sein, gib dir Mühe und dann taucht ein Gefühl aus, ich fühle mich so ein bisschen minderwertig, ich fühle mich nicht gut genug. Und oft sind es ja, sobald ich in Kontakt komme, treten diese Erlebnisformen relativ schnell auf. Und eigentlich ist dieses in Kontakt kommen ja dann nicht immer nur schön, sondern am liebsten würde ich gerne wieder weglaufen von denen. Und dieses Weglaufen bedeutet, die Programme werden konserviert. Es passiert gar nichts. Es wird nichts verändert. Ja, das muss man sich, also entweder ich bin sozusagen in dem Programm drin, es läuft, oder ich will es eigentlich loswerden, weil ich es unangenehm finde. Den Antreiber mag ich nicht, den Kritiker mag ich nicht, und die Gefühle, die dabei entstehen, sind meistens auch nicht so, ich fühle mich ständig irgendwie gestresst oder irgend sowas, ja. Und sich dem sozusagen offen zu stellen und zu begegnen, da findet der eigentliche Schritt von Veränderung statt. Das heißt, diesen Raum schaffen, wo ich diese Seite von Erleben auch kennenlerne. Und indem ich es kennenlerne, dringe ich natürlich auch zu anderen Erlebnisformen vor, wo Freude, wo Zufriedenheit, wo ich ankommen kann, eben auch mit dem zu sein, was jetzt gerade ist. Und ich denke, eine Reihe von spirituellen oder auch jetzt Traditionen, so wie zum Achtsamkeitshintergrund diese Tradition, also da ist oft dieses Wissen und dieses quasi in Kontakt kommen, natürlich ist das eine Schulen, die wo Menschen das gelernt haben. Und da sicher einfach auch hilfreich und nützlich sind. Ja, das ist eine große Sehnsucht, die da drin steckt. Und ich glaube, an manchen Stellen können unsere traditionellen Kirchen diese Sehnsucht oft nicht mehr befriedigen. Das heißt, Menschen suchen dann auch in anderen Bereichen, und da spielt natürlich jetzt auch sicher Globalität und Globalisierung eine Rolle. Wir können ja im Grunde mit ganz vielen Traditionen Kontakt aufnehmen und das kennenlernen ganz schnell.
Großartig. Wie ist es, wenn jetzt heute vielleicht auch Firmen zu dir kommen oder Unternehmer, Manager, Führungskräfte, die sagen, okay, ich spüre gerade, ich muss was verändern, ich weiß aber nicht richtig wie, und du kommst dann mit dem Thema Achtsamkeit. Nimmst du schon wahr, dass sich das Bewusstsein verändert hat in den letzten Jahren oder gerade verändert, oder ist da immer noch eine sehr starke Distanzhaltung an diese Themen da?
Also es gibt so beides. Es gibt Menschen, die kennen mich natürlich jetzt von den Büchern oder was auch immer, die sagen, das gefällt mir und so will ich arbeiten. Und da ist natürlich schon was vorher gebahnt. Und es gibt aber, finde ich, auf ganz vielen Ebenen, und ich sage jetzt vielleicht auch eins, oft haben wir Männer damit auch ein bisschen Probleme. Ich finde da manchmal auch Frauen etwas aufgeschlossener. Und wenn ich Seminar gehe, sind oft auch häufiger Frauen drin teil als Männer, weil sie diesen Themen, also Achtsamkeit oder Begegnen, Gefühlen oft viel bereitwilliger und offener sind. Aber grundsätzlich denke ich, dass das sich sehr viel getan hat, wenn man auch so große Firmen, ich meine, Google hat ein großes Interesse an Achtsamkeit, Schulung der Mitarbeiter in Achtsamkeit. Also es gibt große Firmen, die das nutzen wollen, was manchmal sicher so ein kurzfristiges Ziel ist, die Mitarbeiter effizienter zu machen durch Achtsamkeit.
Ja, klar. Da sind wir wieder in unserer Leistungsgesellschaft oder in dem Optimierungs...
Ja. Also wie kann ich sozusagen Achtsamkeit nutzen, dass die Menschen noch mehr optimiert und noch... und so weiter. Was ich interessant fand, da gibt es auch ein paar Hinweise, dass Menschen, die Achtsamkeit praktizieren, werden natürlich in verschiedenen Bereichen einfach konzentrierter, werden auch leistungsfähiger, kreativer. Aber es gibt einen zweiten Effekt, der, glaube ich, auch ganz interessant ist. Es findet sowas, wenn man länger sich mit Achtsamkeit beschäftigt, sowas wie ein Wertewandel statt. Plötzlich spielen andere Werte eine Rolle.
Wow. Ja?
Und das ist eigentlich das Spannende, dass vielleicht die Konkurrenzorientierung vielleicht gar nicht mehr so ein zentrales Bedeutung hat. Das ist vielleicht auch sowas wie Freundlichkeit, Mitgefühl, dass andere Qualitäten im Umgang mit mir selber, aber auch mit Teams oder auch mit Konkurrenz plötzlich eine Rolle spielt. Ich muss nicht vielleicht in allem der Erste sein, der Schnellste. Also, und dieser Wertewandel, der ist natürlich für Firmen nicht immer ganz so berechenbar.
Ja, der ist nicht so berechenbar, nur was ich, also ich finde das toll, dass du das ansprichst, weil das ist auch meine Erfahrung, wenn ich mit Firmen arbeite, ist es oft halt, sind es oft halt die Werte, die das Problem erst verursacht haben, ob es Führung angeht, ob es ein Teamgefühl oder kein Teamgefühl angeht und so weiter, ja, ob es eine Kundenorientierung angeht, all diese Dinge, ist die Wurzel ist ganz oft das Ding mit den Werten. Ne?
Genau. Also, und da denke ich, lässt sich Achtsamkeit wirklich gut einbetten in welche Werte hat ein Unternehmen. Wenn die Werte oder eher nur, okay, wie kriege ich jetzt die Person oder die Mitarbeiter wie so eine Zitrone aus und nutze eben das Instrument, dann wird es nicht funktionieren.
Was sind so für deinen privaten, keine Ahnung, für dein privates Leben und für dein privates Umfeld, was sind so für dich so die sagen wir mal, Top 3 Achtsamkeitsübungen oder Dinge, auf die du selber achtest, um achtsamer mit dir selbst, mit dem Kontakt zu dir selbst und auch mit dem Kontakt zu anderen Menschen zu sein? Was können Menschen tun, was relativ schnell zu machen ist im Bereich Achtsamkeit?
Also das eine, wenn ich mich dafür innerlich so interessiere und auch so ein bisschen die Entscheidung treffe, ich will das kultivieren in meinem Alltag, finde ich einen Punkt hilfreich, sich sowas wie Gewohnheiten aufzubauen. Gibt es einen Platz in meinem Tag, wo ich vielleicht morgens ein paar Minuten Zeit habe? Ich kenne einen Kollegen, der geht als erstes in sein Büro und der gibt zu so einer Zeit, wo noch keine Sprechstundenhelferin oder sonst irgendjemand da ist. Und sagt, da habe ich eine Viertelstunde Zeit und dann mache ich eine Achtsamkeitsübung. Und die Zeit ist stimmt ganz wichtig. Und dann merkst du, wie ich das in dem Tag nicht gemacht habe. Also schauen, wo gibt es einen Zeitpunkt, wo ich für mich eine Übung, und die Übungen können ja sehr unterschiedlich sein. Also so Einstiegsübungen sind sicher immer auf den Atem zu achten, den Atem zu zählen, also sowas. Und dann finde ich das Zweite, finde ich eher auch so alltägliche Momente. Mhm. Also tägliche Momente, wo ich mir erlaube, ich sitze in der S-Bahn und ich zücke nicht mein Handy, sondern halt für einen Moment inne und da kann wieder, der Atem kann so ein Anker sein, ich achte auf den Atem, ich nehme die Realität, den Augenblick wahr, ich höre das Geräusch der S-Bahn. Also das heißt, Achtsamkeit in diese alltäglichen Orte hineinbringen, wo ich lebe. Mhm. Wenn ich eine Strecke habe, was weiß ich, zu meinem Auto, dann diese Strecke, dass ich tatsächlich auch spüre, die Schritte, die ich gehe. Also Aufmerksamkeit auf diese alltäglichen Handlungen lenken. Und das ist interessant, das führt oft heraus aus diesen ganzen mentalen Prozessen. Es unterbricht jetzt für einen Moment auch quasi Denkschleifen, in denen ich drin bin, und dann danach fahre ich einfach wieder neu hoch. Und solche Momente können ja sehr vielfältig sein und die kann man ja aufsuchen. Nach der Arbeit gehe ich einfach mal durch den Park, in den Stadtpark und lasse die Gedanken einfach wie so einlaufen. Lass los und muss mich jetzt mal nicht für einen Moment konzentrieren und das Grün der Natur, ich nehme das ganz in mich auf. Solche Momente zu pflegen und zu kultivieren. Mhm. Ich finde auch schön, Aufmerksamkeit in dem Sinne und Achtsamkeit verbinden mit Dingen, die ich persönlich wertschätze. Mhm. Und zu gucken, wenn ich beispielsweise laufen gehe, dann kann ich ja sagen, okay, ich laufe auf Uhrzeit oder ich laufe einfach mal so, dass ich meinen Körper spüre beim Laufen. Ja, dass ich die Natur wahrnehme. Oder wenn ich beim Mountainbiken oder sonst irgendwas verbinden, die Aufmerksamkeit hineinnehmen in diese Alltäglichkeit. Und in der Regel ist es wie so eine Verstärkung von der Erfahrung nochmal.
Großartig. Ja, großartig. Übrigens könnte ich dir stundenlang zuhören, wenn du über diese Dinge sprichst. Ich finde das ganz toll, weil es halt auch einfach Wertschätzung für den Menschen wieder ausgedrückt. Das, was uns, glaube ich, ganz oft fehlt, auch einfach Wertschätzung für dich selber. Und Wertschätzung dann auch dem anderen gegenüber, wenn du bei dir bist. Weil wenn du bei dir bist, kannst du auch mehr bei den Menschen halt einfach sein. Ne? Ja. Jetzt hast du mir im Vorgespräch verraten, da dürfen wir auch schon drüber sprechen, hast du gesagt, dass du gerade an einem Buch schreibst über das Thema Gewohnheiten, was noch in diesem Jahr rauskommen wird. Was sind denn so deine, hast du so eine Gewohnheit, die vielleicht sogar auch so ein bisschen außergewöhnlich ist für dich, die aber für dich sehr gut funktioniert, gerade was das Thema Achtsamkeit angeht? Oder würdest du sagen, okay, ich habe eher so die Gewohnheiten, das ist eigentlich alles so basic, aber wenn ich die alle mache, ist das schon ein Riesenunterschied.
Also vielleicht eine Gewohnheit, die also wenn ich ein intensives Gefühl oder irgendwas sehr Intensives erlebe, mich einen Moment innehalten und ganz sich dem Erleben zu öffnen. Und das, ob das schöne Erlebnisse sind oder traurige oder ob das die Buch ist oder was auch immer, das ist was ich als sehr hilfreich finde, um quasi mein Erleben, vor allem das emotionale Erleben, mit dem in Kontakt zu sein. Mhm. Und das kann Freude sein, das kann aber auch intensive Trauer sein, das kann auch Wut sein, das ist die Stelle. Also eine innere Haltung von, ich bin bereit, das jetzt hier zu erleben. Und in der Regel erfahre ich in dem Moment sehr viel. Sehr viel über mich, sehr viel vielleicht über die Situation. Aber es geht eigentlich gar nicht um das Analytische in dem Moment, sondern dieses, das ist die Realität von dem Augenblick. Und die davon nicht wegzulaufen, sagen, das mache ich jetzt zu, jetzt gucke ich Fernsehen und will die neuesten Sportnachrichten, sondern nein, das ist jetzt die, vielleicht sogar die wichtigere Realität in dem Moment. Und da bin ich da. Das wäre jetzt vielleicht so ein.
Ja, und ich finde das ein tolles Beispiel, weil ich glaube, gerade in unserer heutigen Zeit ist Ablenkung ein ganz großes Thema und Ablenkung, was von außen kommt, ob das jetzt dein Handy ist oder was auch immer, all die Dinge, die um uns herum passieren, die uns halt auch davon ablenken, uns selber wahrzunehmen. Wie sieht es bei dir dann aus, wenn du zum Beispiel wütend bist? Gehst du dann in den Wald und schreist es raus? Oder wenn du Freude erfährst, springst du dann wie ein kleines Kind durch die Wohnung? Oder wie sieht es aus?
Genau, das kann einfach sein, das Gefühl hat ja oft dann einfach wie so irgendeine Form, wie ich es vielleicht auch ausdrücken möchte. Und die Freude kommt ganz anders. Da kann, also wie will mein Körper sich denn bewegen? Ja? Wobei ich jetzt Bezug auf Achtsamkeit ist oft einfach, dass ich dieses Gefühl sagen lasse. Ich sage, ah, hallo, da ist dieses Gefühl gerade da. Dass ich wie so eine innere Bereitschaft dafür zeigt, ich bin jetzt offen, ich bin für dieses Erleben offen. Und in welcher Form sich das dann einen Ausdruck finden will, das ist, glaube ich, oft nur das Zweite. Genau. Und das, was du vorher gesagt hast, ich glaube, wir sind eine Gesellschaft geworden, die sehr viel mit Erlebnisvermeidung zu tun hat. Ja, das kommt einfach in den Kopf, ein Kapitel, wo wir ganz schnell, sobald es unangenehm wird, gehen wir weg. Mhm. Und dieses Lernen, jetzt bleibe ich da und weil in dem Moment erfahre ich oft auch viel über mich selber, viel über die Situation und lernen auch Gefühle, die mir zunächst mal vielleicht unangenehm sind, die auch tragen und tolerieren zu lernen. Also sowas wie eine Emotionstoleranz oder Offenheit für mein eigenes Erleben.
Hast du für dich und für deine Arbeit, für das, was du tust, vielleicht auch für dein Leben, so etwas wie eine Mission oder Vision, wenn du mit Menschen arbeitest und über diese Themen sprichst, oder ist es eher so, dass dich das Thema so interessiert, dass du da so tief reintauchen willst, vielleicht eine Mischung auch? Gibt es sowas bei dir?
Also die Vision hat eher was, glaube ich, mit dem Tun zu tun. Ich würde dann, indem ich mit Menschen arbeite, will ich das Verstehen und mein bestmögliche Hilfe leisten durch auch diese Methoden und durch das, was mir zur Verfügung steht. Und wenn ich das tun kann, ist das so ein inneres Stimmigkeitsgefühl. Genau, das ist richtig, was ich jetzt mache. Aber ich habe jetzt nicht ein Bild, wo ich sage, da muss ich irgendwo hin, sondern in diesem Tun liegt das, was ich gemacht und ja, wo ich, das kann ich weiter und weiter und weiter machen.
Hast du, wann hast du selber mit dem Thema Achtsamkeit angefangen? Du hast gesagt, 94, 95 hast du die ersten Sachen.
95, genau. Ja.
Okay. Gab es damals für dich ein Ereignis, wo du selber in einer Situation warst, wo du dich jetzt so mit der Selbstreflexion selber nicht als achtsam empfunden hast und deswegen was ändern wolltest oder sogar musstest? Oder woher kam so dieser innere Antreiber, nenne ich es jetzt mal, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
Also ich habe, glaube ich, schon relativ früh mich mit Themen wie Entspannung beschäftigt, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche das so. Ich bin, glaube ich, sehr informationssuchend, sehr reizoffen und ich brauche immer ein bisschen was auch, okay, ich brauche eine Kultur, wie ich zur Ruhe komme. Und dann habe ich, also da habe ich dann autogenes Training, Muskelentspannung, also das, was man so auch im Rahmen in diesem psychologischen oder psychotherapeutischen Bereich kennenlernt, für mich benutzt und irgendwann habe ich angefangen zu meditieren. Und die Meditationspraxis hat natürlich nochmal eine andere Dimension. Man hat manchmal Tage oder eine Woche oder anderthalb Wochen zu meditieren und hat da natürlich nochmal längere und viel intensivere Übungszeiträume. Wo ich irgendwie gemerkt habe, das tut gut, das ist ich fand es extrem anstrengend und schwierig. Und auf der anderen Seite ist es was ich irgendwann gemerkt habe, das ist was für mich sehr wichtig ist. Und seitdem hat es einen festen Stand oder festen Platz in meinem Leben, wo ich jährlich einfach mir meine Zeiten herausnehme, um Zeiten zur Meditation und natürlich auch das versuche im Alltag, wie es im Alltag mit Familie und Beruf und Seminaren.
Ja, ich bin voll auch. Ja, großartig. Das heißt, du nimmst dir jedes Jahr mal Zeit. Machst du dann sowas wie Passana oder machst du
genau, auch anders? Zen-Meditation. Und da gehe ich ja zweimal im Jahr mindestens, wenn es gelingt, auch dreimal.
Wow. Und ist das dann wie ein Urlaubsersatz für dich und du kommst mit vollgetankten Batterien zurück oder siehst du das auch ein Stück weit als Arbeit, aber nicht jetzt nicht so negativ belastet, sondern dass du dich entwickelst oder unter was läuft das bei dir?
Also es hat sicher beides. Also Urlaub in dem Sinne ist einfach in der Woche nicht ansprechbar. Also das heißt, ich hab natürlich eine Auszeit von der ganzen Alltagskomplexität. Aber es ist natürlich was anderes wie Urlaub. Ich bin in dem Moment quasi ganz offen für diese Art von Übungen, für diesen Weg. Und es ist natürlich eine ganz intensive Form auch von Selbstbegegnung und Selbsterfahrung, die da stattfinden. Und die möchte ich nicht missen. Ja,
das glaube ich dir. Du machst auf jeden Fall einen komplett entspannten und in der Mitte ruhenden Eindruck. Also es ist großartig, macht mir viel Spaß, mich mit dir auszutauschen. Wie geht's für dich weiter in diesem Jahr? Du hast, ich habe gerade schon erwähnt, du schreibst gerade noch ein Buch, ein neues Buch über das Thema Gewohnheiten. Du hast ohnehin nicht nur das Buch hier geschrieben, sondern mehrere Bücher inzwischen geschrieben, teilweise auch als mit anderen Autoren zusammen. Wo geht die Reise für dich hin? Wirst du noch 50 Bücher schreiben oder was ist so, oder lässt du auch alles auf dich zukommen?
Ich hab da keinen Plan. Das sind auch eher so Themen, die dann irgendwie mit der Zeit entstehen. Ich kann das auch eigentlich gar nicht so richtig vorhersagen, sondern das sind die Themen, die, ja, auch das mit dem Kritiker entsteht. Ja, und jetzt passt. Das Thema, das mich gerade beschäftigt, das ist, glaube ich, auch ein gesellschaftlich interessantes Thema. Es hat was mit Gewohnheiten zu tun. Und Gewohnheiten laufen relativ automatisch ab. Ja, wir brauchen da auch wenig Bewusstsein dafür. Und wenn man jetzt einfach viele gesundheitliche Themen, also unseren Lebensstil anbelangt, ja, über 60% der Männer sind übergewichtig, bei den Frauen ist es ein bisschen weniger. Es gibt viele chronische Erkrankungen, die viel auf Lebensstil zurückzuführen sind. Und vieles von dem sind einfach unsere Lebensgewohnheiten. Oder wenn ich mit dem Kinderzimmer gucke, wie medial die ausgestattet sind, welche Gewohnheiten bilden unsere Kinder? Ja? Also das heißt, in ganz vielen Lebensbereichen spielen Gewohnheiten eine extreme Rolle. Und es gibt ein ganz großes Interesse von vielen Unternehmen, diese Gewohnheiten zu hacken. Weil wenn deine oder meine Gewohnheit in irgendeinem Unternehmen gehackt ist, wissen die, das Produkt wird immer und immer und immer wieder genutzt und gebraucht. Ja? Und dieses quasi was jetzt Unternehmen auch sozusagen für sich nutzen, hat natürlich für die ein ökonomisches, quasi, die haben ein ökonomisches Interesse. Und mein Interesse ist eher zu gucken, wie können Menschen Gewohnheiten nutzen im Sinne ihrer eigenen Werte und Ziele. Wie können die nutzen für ihre Gesundheit? Wie können die nutzen für ihre Leistungsziele? Für eben, ja, das, was jedem Einzelnen wertvoll und wichtig ist. Das ist eigentlich der Kern und das, worum dieses Buch geht. Mhm. Und ich glaube, Gewohnheiten sollten mehr in den Blick genommen werden, weil wir kriegen sie oft nicht mehr mit. Gewohnheiten werden durch Umweltreize ausgelöst. Und dafür Bewusstsein zu schaffen, da kommt jetzt wieder das Thema Achtsamkeit hinein. Ich muss merken, die Gewohnheit. Die Gewohnheit, was ich esse, oder wie ich mich bewege, oder also wie ich vielleicht auch ständig angetrieben bin. Das ist Teil von diesem nächsten Buch. Und ich glaube, es ist für jeden lohnend, da eine erhöhte Aufmerksamkeit hineinzubringen.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist für jeden lohnend, sich all deine Bücher zu kaufen, alle Bücher zu lesen. Das kann ich auf jeden Fall versprechen. Das ist vor allen Dingen auch sehr, sehr eingänglich und einfach auf den Punkt gebracht geschrieben, sodass es jeder auch mitnehmen kann. Wenig akademisch geschrieben, obwohl du so einen fundierten akademischen Hintergrund hast. Ich glaube, das ist eine Kunst. Das machen nicht alle Kollegen so gut wie du. Also ganz klare Empfehlung für alles, was du tust. Und ja, ich freue mich einfach, dich so ein bisschen in deine Arbeit jetzt weiter zu erforschen, all deine Bücher zu lesen und auch dein neues Werk. Und freue mich, wenn wir uns vielleicht irgendwo mal sehen und kennenlernen im Stuttgarter Raum vielleicht. Schauen wir mal. Also hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Matthias. Wenn Menschen jetzt sagen, wie komme ich zu dir? Du hast auch eine Homepage, glaube ich, ne?
Genau. Also www.matthias-hammer.de. Matthias schreibt mit TTH und dann minus Hammer.
Sehr gut. Also auch noch ein einfacher Name dazu, ist doch perfekt. Mein Bruder heißt auch Matthias, das passt auch. Also wir nehmen natürlich die ganzen Sachen, Bücher, Empfehlungen und so weiter in die Shownotes, könnt ihr euch da alles nochmal angucken. Und ja, dann freue ich mich auf alles, was kommt, lieber Matthias, und wünsche dir ganz viel Erfolg, Spaß und einen schönen Kontakt mit dir selbst und mit anderen Menschen für die nächsten Jahre und alles, was kommt.
Ich danke dir für das interessante Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Bis dahin. Ja. Danke dir. Ciao. Tschüss. Ciao. Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Folge komplett bis zum Ende angehört hast. Und wenn dich irgendetwas inspiriert hat, begeistert hat, motiviert hat, liegt es jetzt an dir, diese Dinge auch umzusetzen. Und wenn ich dich dabei noch ein Stück weiter begleiten darf, dann freut es mich sehr, wenn du einfach mal auf meine Homepage gehst, christiangärtner.com, und dort findest du mehr Informationen zu meinem Coaching-Angebot, du findest mehr Informationen zu meinen Tagesseminaren und zu meinen Workshops und du findest auch einen Blog, wo es viele, viele Texte zu den hier besprochenen Themen gibt. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich auch, wenn du eine ehrliche Rezension auf iTunes abgibst, damit noch mehr Menschen von diesen Inhalten profitieren können. Ich freue mich sehr, dich irgendwann mal persönlich kennenzulernen und wünsche dir bis dahin eine tolle Zeit und einen grandiosen Tag.